In Sprüche Kapitel 22 heißt es im Vers 11, wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Ich frage dich heute Morgen, liebst du Herzensreinheit? Geht es im Evangelium um Reinheit? Geht es im Leben um Reinheit? Spricht Ellen White umsonst in Bezug auf ein Reich der Heiligkeit und Reinheit? Treten wir in ein Reich der Heiligkeit und Reinheit ein, wenn wir Christen werden? Bedeutet Heiligkeit nicht auch Glück? Bedeutet Heiligkeit nicht auch Freude? Bedeutet Heiligkeit nicht auch Gesundheit? Kannst du nicht dann erst froh sein, wenn du heilig bist? Sagt die Magd des Herrn nicht umsonst, dass Einheit die Folge ist christlicher Vollkommenheit? Und sie sagt, Einheit wird ganz gewiss folgen, wenn christliche Vollkommenheit etabliert ist. Das bedeutet, wenn Reinheit etabliert ist, denn das ist Vollkommenheit. Reinheit aber ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit aber ist etwas ganz Tiefes. Barmherzigkeit bedeutet, Nahrung zu geben, Nährstoffe zu vermitteln. Wenn eine Frau schwanger ist und ihr Kind in sich trägt und sie singt, weil sie weiß, ihre Melodien werden die Melodien des Kindes werden. Wenn sie darauf achtet, welche Nahrungsmittel sie ganz konkret auswählt, weil sie weiß, das Kind braucht die besten Nährstoffe. Wenn sie Acht hat, auf was sie hebt, denn sie weiß, alles kann einen Einfluss haben in dieser Phase, wenn sie draußen ist in der Natur und die Sonnenstrahlen genießt. Sie nährt Leben. Und der Hebräer nennt das Rachamim. Das ist Barmherzigkeit. Und dieses Wort bedeutet so viel wie der Mutterschoß, der dabei ist, Leben zu geben, weil Leben darin ist. Es ist wunderbar. Vollkommenheit ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Vollkommenheit. Und so nur kannst du verstehen, warum Gott nicht anders kann, als von dir heute dasselbe zu fordern, was er von Adam forderte, bevor Adam gefallen ist. Denn Gottes Gesetz ist ein Gesetz der Barmherzigkeit. Sprichst du von Gottes Gesetz, dann sprichst du von einem geistlichen Gesetz. Sprichst du von Gottes Gesetz, sprichst du von seinem Gesetz der Liebe. Und wenn Gott mit seinem Finger das Gesetz auf die Tafeln schreibt und wenn Gott mit seinem Finger das Gesetz auf die Herzenstafeln schreibt, dann wird durch den Heiligen Geist sein Wesen, seine Barmherzigkeit, sein Umgang in dein Herz hineingeschrieben. Ich vergesse nie, und ich habe es sicher schon einmal erzählt, wie Gott mich einmal vor vielen Jahren nach dem Abitur mit einem lieben Klassenkameraden, den ich sehr schätze, sehr achte, Gunther Mark, und meinem Bruder Edi, der vielleicht in diesem Augenblick um kurz nach 1 Uhr morgens in Bolivien hier mit dem Livestream zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Mein lieber Bruder, dein Name bedeutet, dass du Gottes Zeuge bist. Der Herr segne dich. Und wir waren damals in Regensburg, weil wir nämlich eine Radtour unternommen hatten. Wir wollten unbedingt eine Radtour machen, sind die Donau entlang, waren so 5 Tage unterwegs. Es war wunderschön und in Regensburg hatten wir eine besondere Erfahrung. Eine Erfahrung, die mich an folgendes Wort erinnert. An Matthäus Kapitel 25. Kommt einmal mit mir dorthin. Matthäus Kapitel 25. Und dort haben wir verschiedene Gleichnisse. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das Gericht über die Heidenvölker. Und das ist so faszinierend. Da steht doch, ab Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Wenn du im Vater unser betest, dein Reich komme, meinst du das Reich seiner Herrlichkeit. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Das Reich, das Land, das den Sanftmütigen gehört. Haltet bitte eure Hand in dieser Stelle und kommt mit mir nach Psalm 137. Psalm 137 passt hier auch. Passt auch. Aber gehen wir nach Psalm 37. Und da seht ihr, dass immer wieder wiederholt wird, dass das Land den Sanftmütigen gehören wird. Es heißt dort, Vers 11, die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Großen Friedens erfreuen. Du darfst das Land einmal erben, wenn du sanftmütig geworden bist. Wolfgang, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Roland? Wenn du sanftmütig geworden bist. Wir sind nicht sanftmütig. Wir werden im Laufe unserer Heiligung nie sanftmütig sein. Wir werden bis zum Schluss und durch alle Ewigkeit hindurch in gewisser Weise nie sanftmütig sein. Jesus ist sanftmütig. Er ist sanftmütig. Hast du ihn, hast du Sanftmut. Du wirst sanftmütig sein, Du selbst, du, weil du dich für ihn entschieden hast und er dich teilhaftig hat werden lassen seiner Sanftmut. Du wirst einmal Unsterblichkeit besitzen, weil du dich entschieden hast für die Sanftmut, weil du dich entschieden hast für das Gesetz des Himmels. Und Gott gab meinem Papa zu seiner Taufe Psalm 37, Vers 37. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Nun, wie wird denn die Stadt heißen? Wie wird denn die Stadt heißen, in der du einmal leben wirst? Wie wird sie heißen? Kennt ihr den Namen? Wie? Jerusalem. Die Stadt wird herabkommen. Und du wirst sehen, wie sie herabkommt, denn bevor sie herabkommt, wird Jesus gestanden sein auf wo? Auf dem Ölberg, bei seinem dritten Kommen nach den 1000 Jahren. Und er wird dort stehen, auf dem Ölberg, wo er sein Leben gab, wo er für uns wie eine Olive zerquetscht wurde, damit kostbares Öl herausfließen konnte. Und was geschieht mit dem Ölberg? Er wird werden zu einer gewaltigen Ebene. Im großen Kampf im letzten Kapitel wird das herrlich beschrieben. Es bezieht sich auf Text in Sacharja Kapitel 14 und das neue Jerusalem. Es kann dann auf dieser Ebene sozusagen stehen, weil durch die Füße Jesu, durch die liebenden Füße Jesu, dieser Boden gereinigt worden ist. Wenn Jesus herabkommt, dann kommt er herab nach den 1000 Jahren, nach dem himmlischen Gericht der 1000 Jahre mit seinen Gläubigen, sagt Zacharia 14, Vers 5, und sie kommen herab. Oder Vers 4, 4 oder 5, gemeinsam. Und wenn er herabkommt, ruft er erneut, erwachet, erwachet. Und dieses Mal sind es die Gottlosen, die erwachen bei der zweiten Auferstehung. Und sie erleben diese Szenen mit, wie dann das himmlische Jerusalem herabkommt. Und es ist Jerusalem, 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 Jerusalem. Eine Frage. Wo stand Jesus, als er herabkam? Auf dem Ölberg. Hat er nicht in Gethsemane für dich und mich gelitten? Oh, wie hat er gelitten? Oh, wie muss er mich lieben? Er gab sein Leben dahin. Er hatte einen Kampf, den ich nie verstehen kann. Aber bis zu einem gewissen Grad werden wir diesen Kampf verstehen können. Jene unter uns, denen die Gnade erwiesen sein wird, durch die große Trübsalzeit zu gehen, wo kein Mittler mehr zwischen Gott und den Menschen im himmlischen Heiligtum stehen wird. Es ist ganz notwendig, dass diese Zeit stattfindet. Oh, es ist der herrliche Abschluss des Erlösungswerkes. Es ist der herrlichste Augenblick der Weltgeschichte, wenn der Erlösungsdienst abgeschlossen worden ist. Und Jesus sagen kann, das Resultat meines Opfers, das Resultat meines hohen priesterlichen Werkes, hier sind sie. Hier sind sie, die 144.000, und sie gehen durch diese Zeit und sie haben einen Mittler in ihrem Herzen, den Heiligen Geist. Und sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist durch den Frühregen, durch den Spätregen und schließlich durch das Endsiegel Gottes, unmittelbar bevor sie eintreten in jene Zeit, die für die Welt die Zeit der 7 Plagen sein wird, aber für uns, die wir dann leben dürfen, die Zeit der Herrlichkeit. Jene Zeit, in der wir das Ringen Jakobs verstehen werden. Es wird aussehen, als wäre Gott selbst unser Feind. Es wird aussehen, als stünde sogar er gegen uns. Diese letzte große Prüfung ist notwendig, damit wir wie Hiob sagen können, though he slay me, yet will I trust in him. Wenn er mich auch tötete, will ich doch mein Vertrauen in ihn setzen. Und hast du dich jemals gefragt, warum denn Jesus bei seinem dritten Kommen auf dem Ölberg seine Füße stellen wird? Ist es nicht so, dass wir wissen, dass die Gottlosen zum Schluss vernichtet werden? Dass die Bibel sagt, dass wir auf den Mauern dieses neuen Jerusalem stehen werden und sehen werden mit unseren eigenen Augen, wie sie vor uns verzehrt werden? Ist uns das nicht gesagt? Es ist uns gesagt, aber habt ihr gewusst, dass Ellen White beschreibt, dass die Tore dieses neuen Jerusalems, bevor das Schreckliche geschieht, das fremdartige Werk Gottes, das er gar nicht wünscht, aber geschehen muss, dass die Tore Jerusalems offen stehen? Habt ihr das schon mal gelesen? Dass die Tore Jerusalems offen stehen? Während die Gottlosen alle dort draußen sind? Die Tore stehen offen. Aber kein Gottloser möchte dort hinein. Und dann schließt Jesus die Tore. Und dann versuchen sie noch einmal, die Stadt zu erobern. Wie heißt die Stadt? Jerusalem. Worauf kommt sie? Auf die Ebene, die entsteht, nachdem Jesus auf dem Ölberg steht und eine gewaltige, herrliche Ebene da ist. Was geschieht, wenn im Anschluss Feuer vom Himmel herabkommt? Die Gottlosen werden vernichtet. Und was geschieht noch? Es kommt nicht nur Feuer von oben herab, sondern aus der Erde kommt Feuer heraus, wie bei der Sintflut, wo das Wasser aus den Tiefen herausbrach, wo es vom Himmel herabkam. Dieses Mal ist es Feuer. Und wir sehen, wie um uns herum dieses gewaltige Feuer alles sozusagen reinigt. Reinigt, und vor unseren Augen steht die neue Erde, vor unseren Augen steht der neue Himmel. Aber ist dir schon mal was aufgefallen? Welches Land der Erde, welches Land der Erde bleibt für immer bestehen, wird nicht verbrannt? Wo kam das neue Jerusalem drauf? Und wisst ihr, wie groß dieses neue Jerusalem ist? Auf Israel. Ihr Lieben, Jerusalem ist die Hauptstadt von welchem Land? Von Israel. Wir wissen, dass die Bibel lehrt, dass wir leben werden im neuen Jerusalem. Wie wird dann die neue Erde heißen? Was ist ihr Name? Wenn die Hauptstadt Jerusalem heißt? Israel. Der Name der neuen Erde ist Israel. Das ist unglaublich. Das ist wunderbar. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und du sollst ein Überwinder sein. Ein Überwinder. Weißt du, was es bedeutet, ein Überwinder zu sein? Es bedeutet zu verstehen, dass Gott dich liebt. Denn du kannst nichts tun. Du kannst selbst nichts tun. Mein Opa wurde ein Überwinder. Wenn ich zu seinem Grabe kam, in Kempten im Allgäu, dort, wo die Inquisition den letzten Ketzer in Deutschland verbrannte, da sahen wir auf seinem Grabstein die Worte: Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. 1922 schreibt Albert Rosenthal, Dr. Albert Rosenthal, ich trage seinen Namen, einen Brief an einen jüdischen Freund. Der jüdische Freund konnte nicht verstehen, warum er nun Christ geworden war. Und in diesem Brief, den ich vor Jahren gelesen habe, ich möchte ihn wieder lesen. Ich suche gerade diesen Brief und hoffe, ihn zu finden. Und in diesem Brief, da erklärt er seinem Freund, der meint, er sei verrückt geworden. Manch ein Kollege hat das gemeint, manch ein jüdischer Freund. Er sagt, ja, das sagt er jetzt nicht in dem Brief, das hat er persönlich weitergegeben. Ich bin verrückt. Seht ihr? Aber er erklärte ihm, dass es eine Linie gibt, eine Kontinuität. Und er erzählte ihm, wie es dazu gekommen ist, dass er selbst erkannte, dass Jesus kein Feind der Juden ist. Dass Jesus kein Feind ist. Im katholischen Gewand oder im Gewand der Inquisition. Und für Sie, liebe Zuschauer, die Sie Katholiken sind, Gott hat einen großen Plan für jeden Katholiken, der Jesus liebt. Einen gewaltigen Plan. Und so wie der Jude nicht versteht, warum ihm so viel widerfahren ist, was ihm widerfahren ist, so verstehen viele Katholiken nicht, warum ihre Kirche so viel Elend auf die Welt gebracht hat. Aber die Bibel gibt die Antworten dafür. Und sie wird sie niemals enttäuschen. Mein Opa verliebte sich. Er verliebte sich in eine Johanna. Sie war 18 Jahre alt. Und als er sie zum ersten Mal sah, da kannten sie sich nicht. Und er sah sie in einem Café sitzen, als er hineinkam. Und er wurde angesprochen von dieser beeindruckenden jungen Frau. Er, Jude, sie, was man später Arierin nennen würde. Als es dann so weit gekommen war, inmitten des Dritten Reiches, war diese Arierin als eine tapfere Frau im Glauben diejenigen, die ihren Mann schützte und bereit war, vor die Nazis zu gehen, um zu sagen, mit meinem Mann werden sie das nicht tun. Gott kann mit einer tapferen Frau sein, auch wenn die ganze Welt dagegen steht. Und sie war gerade dabei, Bibelunterricht zu haben, von einem Prediger der siebenten Tags Adventisten. Es war durch eine Vorsehung dazu gekommen. Und sie entdeckte den Sabbat. Und plötzlich begann sie, den Sabbat zu halten. Und ihr Verlobter war ganz erstaunt und sagte, ja, was machst du? Ich verstehe nicht, was du tust. Warum hältst du den Sabbat? Wirst du Jude? Und sie sagte, nein. Eigentlich sollten auch alle Christen den Sabbat halten. Er war ganz verwirrt. Er begann, sich in die Bibelstunden mit hineinzusetzen, mit dem einzigen Ziel, dem, was der Prediger dort sagte, ganz klar entgegenstehen zu können. Er war ein liberaler Jude. Er war ein Jude in den Spuren von Moses Mendelssohn. Aber er hatte sein jüdisches Erbe. Und er wusste, dass er nichts an sich mit dem Christentum zu tun haben wollte. Aber die Liebe seiner Frau und die sehr weisen Worte des Predigers führten dazu, dass er zum Nachdenken kam. Und er wurde verwirrt und er begann von selbst zu forschen. Und es kam der Augenblick, wo er sich sagte, ich brauche ein Gespräch mit den Rabbinern in München. Und er suchte zwei auf. Einen liberalen Rabbiner und einen konservativen. Er ging nicht auf einen Orthodoxen zu. Und in diesen beiden Gesprächen war ihm bewusst, dass keine zufriedenstellende Antwort ihm gegeben werden konnte. Ein Text, den er dem gläubigen konservativen Rabbiner brachte, war Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und Großvater erzählte meinem Vater, wie der Rabbiner, der sehr viele Bücher in seinen Regalen hatte, ich glaube sogar, sich auf eine kleine Treppe stellte und verschiedene Werke suchte, um zu versuchen, ihm zu zeigen, dass dieser Text auf keinen Fall auf Jesus von Nazareth angewendet werden könne. Als mein Großvater diese Gespräche geführt hatte, wusste er, dass Jesus der Messias ist. Und in diesem Brief von 1922 schreibt er, ich wünschte nur eines, dass ich schon viel länger Jesus als meinen jüdischen Messias gekannt hätte. Liebe Freunde, wir stehen vor einer gewaltigen Erfahrung. Die Erfahrung ist möglich, weil Gott dir zusagt in unserem Ausgangstext, im Psalm 139, und wir hatten die ersten Verse gelesen, was jetzt im Vers 5 kommt. Dort heißt es, von allen Seiten, von links und rechts, von oben und unten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es gab eine schwere Entscheidung für meinen Opa zu treffen. Freunde sagten ihm, flieh, nimm deine Familie und flieh aus Deutschland. Sie hatten ihm eine Möglichkeit gemacht, vorbereitet. Er konnte weit fliehen, nach Asien oder an andere Stellen. Und mein Opa rang. Er sagte, meine Familie, ja. Aber ich will deinen Willen, Herr. Und er wusste nicht, was Gott wollte. Und am letzten Tag eines Jahres, es war der Ausgang eines Jahres, in der Gemeinde, in der er sich befand, wurde ein Körblein herumgereicht mit Bibelversen. Jeder konnte einen Vers ziehen. Mein Opa hat das nicht so gern gemocht, er war da sehr nüchtern. Aber Gott hatte den Bibelvers für ihn. Und er wusste, Gott, wie er immer gesagt hatte, ist stärker als Hitler. Ich muss in Deutschland bleiben. Die Texte, die das Leben meines Opas dann bestimmt haben und ihm Gewissheit gaben, dass Gott mit ihm und seiner Familie sein würde, befinden sich im Psalm 91. Ich möchte das zum Schluss mit euch hier lesen. Wisst ihr, als mein Vater 5 Jahre alt war, da sah er, wie 2 Brüder und 2 Schwestern seines Vaters von den Nazis abgeführt wurden. Das war damals die SA. Und an den Bahnhof jener Stadt geführt wurden. Und er sah als 5-jähriger Junge, wie sie Richtung Osten verschwanden. Wir wissen nicht, ob sie im Warschauer Ghetto beim Aufstand umkamen oder in Auschwitz selbst. Mein Vater und ich sind durch Auschwitz gelaufen, vor vielen Jahren, und werden es niemals vergessen. In Psalm 91 heißt es, wenn ich diesen Psalm jetzt noch lese, dann sage ich dir, dieser Psalm ist für dich. Er gilt dir, so wie er meinem Opa galt. Schau, es ist ein Psalm, der endzeitlich angewendet werden darf. Es heißt hier, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit den Fittichen, mit seinen Fittichen decken, das sind seine Cherubim, seine Engel. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht. Das ist die jüdische Geschichte. Das ist die Geschichte Israels der letzten 2 Jahrtausende. Vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das gilt für Israel, für das ganze Israel. Das gilt für Juden und Christen am Ende, die alles Juden sein werden. Mein lieber Freund, am Ende der Welt werden keine Christen verfolgt. Täusche dich nicht. Am Ende der Welt werden nur Juden verfolgt. Täusche dich nicht. Am Ende der Welt werden keine Christen verfolgt. Jeder Christ wird akzeptiert in der neuen Weltordnung. Jeder Christ, der sich dem Papsttum unterstellt. Und am Montagabend, in der Nacht vom Montag zum Dienstag, hatte ein Freund hier einen Traum. Gott gab ihm ein Gesicht. Und in diesem Gesicht sah er einen gewaltigen Thron. Auf diesem Thron saß der Mensch der Sünde. Es stand auf seiner Stirn mit furchtbaren, feurigen Augen. Der Thron war voller lästerlicher Namen. Der Feind steht vor der Tür. Aber du brauchst dich nicht vor dem Menschen der Sünde, dem römischen Papst, wie Luther zu Recht sagte, zu fürchten. Gott ist stärker. Und wenn diese neue Weltordnung jetzt entsteht vor unseren Augen, brauchst du dich nicht zu fürchten. Denn der Herr wird mit seinem Volke sein. Dann wird der den Sonntag hält, ein Christ sein. Der Gottes Ruhetag hält, wird ein Jude sein. Manche Juden werden dann Christen sein und manche Christen werden dann Juden sein. Und Gott wird sein wahres Israel besitzen, das eine Liebe hat für die Väter, eine Liebe hat für die Wurzeln, eine Liebe hat für die Geschichte des Samens Gottes und das weiß, dass das Heil von den Juden kommt. Und so enden wir diese Zeilen mit dem Wort dieser Verse. Ob 1000 dann fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln befehlen, deinetwegen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Und jetzt die Verse, die meinen Großvater retteten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will, Anirotze, ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Gott segne dich.